Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. So langsam nähern wir uns auch in der Central Division den letzten Teams in der Vorschau auf die Saison 2025-2026. Heute ist Team Nummer 6 dran und das sind die Minnesota Wild. Und die Minnesota Wild, die gibt es seit der NHL-Saison 2000-2001. Und die haben sich 2003 erstmals für die NHL Playoffs qualifiziert und damals haben sie direkt einen richtig guten Lauf gehabt in den Playoffs. 4-3 Sieg in Spiel Nummer 7 in der Overtime gegen die Colorado Avalanche und damit haben sie die Karriere eines gewissen Patrick Roy beendet, der danach eben seinen Rücktritt erklärt hat. Dann haben sie noch gegen die Canucks gewonnen und am Ende gegen die Mighty Ducks verloren, aber zumindest im ersten Playoff-Lauf wenigstens ein paar Playoff-Runden direkt gewonnen. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Wenn wir sowieso auf die letzten 10, 15 Jahre schauen, dann würde man, glaube ich, nicht damit rechnen oder einfach sagen, dass die Minnesota Wild eine feste Größe bei den guten Teams der NHL sind. Sie sind immer so ein bisschen Mittelmaß und nie so richtig Titelkandidat. Aber Minnesota hat tatsächlich in 11 der letzten 13 Jahre die NHL Playoffs erreicht, was ja schon mal sehr bemerkenswert ist. Das Problem dabei ist nur, dass sie in den letzten 8 Jahren, in denen sie die Playoffs erreicht haben, die erste Runde nicht überstanden haben. Das letzte Mal eine erste Runde haben sie in der Saison 2014-2015 überstanden, damals gegen die St. Louis Blues gewonnen und dann von den Chicago Blackhawks gesweept worden, die ja dann auch den Stanley Cup gewonnen haben. Also Minnesota zwar irgendwie konstant in den Playoffs in den letzten 10, 15 Jahren, aber trotzdem nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Wie war es in der letzten Saison? Ja, im Grunde ein sehr, sehr ähnliches Bild. Sie lagen am Ende auf Platz Nummer 4. In der Central Division, das war der erste Wildcard-Platz in der Western Conference und 97 Punkte hatten sie, 45 Siege. Sie haben dann gegen die Vegas Golden Knights in Runde 1 gespielt, dort allerdings in 6 Partien verloren. Also mal wieder, wie auch schon erwähnt, ein Erstrunden-Aus. Was gab es an Zahlen, was gab es an Fakten zu Minnesota in der letzten Spielzeit? Sie hatten nur 225 Tore geschossen. Das ist Platz Nummer 25. Und das zeigt es schon so ein bisschen, trotz dieser schlechten Offensive in den Playoffs gewesen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Sie haben 236 Treffer kassiert, das ist Platz 15. Das Torverhältnis übrigens war minus 11. Und wenn ich jetzt mal den Westen überfliege, dann hatte kein anderes Team, was in den Playoffs war, ein negatives Torverhältnis. Die St. Louis Blues zum Beispiel, die einen Punkt hinter Minnesota landeten, die hatten plus 21. Das war das Schlechteste, was die Teams in der Western Conference hatten. Und im Osten ist das Bild ähnlich, Montreal hatte minus 20, also auch da negatives Torverhältnis. Aber Minnesota eben trotz des schlechten Torverhältnisses in den Playoffs und immerhin ja da dann auch 2 Partien gewonnen. Was gibt's noch zu sagen? Der Corsi-Wert auf Platz Nummer 26, der war wirklich schlecht. Ich schau mal auf die Torchancenanteil. Der Torchancen war Platz Nummer 17, das ist okay. Dann kommen wir zur Schussquote, Platz 28 bei 5 gegen 5. Klar, wenn du eine schlechte Offensive hast, dann wird die Schussquote auch nicht gut sein. Allerdings die Fangquote, die war sehr gut, Platz Nummer 6 bei 5 gegen 5. Das erklärt dann eben auch, warum sie trotzdem Spiele gewonnen haben. Powerplay 20,9%, Platz 20 und das Unterzahlspiel war auf Platz 30 mit 72,4%. Und das ist ganz interessant, das hatte ich mir auch in den Fakten mit rausgesucht. Minnesota hat in der Saison 2022, 2023 das 10. beste Penalty Killing, 82% waren das damals. In den letzten beiden Jahren waren sie jeweils auf Platz Nummer 30 und nie über 75% beim Penalty Killing. Also das ist auch schon an der Stelle ein Hinweis darauf, da fehlte wirklich was. Da waren sie letztes Jahr nicht so eingespielt, Minnesota. Ja, noch als Hinweis, ich werde in dieser Folge ein bisschen auf den Vertrag von Kirill Kaprizov eingehen. Ich werde aber noch, ich glaube, nach der Central-Vorschau eine News-Folge machen, wo ich da nochmal ein bisschen mehr im Detail drauf eingehe. Natürlich ist das wichtig jetzt und hier für Minnesota, aber es hat auch eine Perspektive und eine Auswirkung für die Liga insgesamt und da werde ich dann eher in der News-Folge drauf eingehen. Heute soll es nur so ein bisschen darum gehen, was Minnesota da machen kann und ich werde auch das eine oder andere mal so ein bisschen einschränken, unter Annahme, dass Kaprizov dabei ist, unter Annahme, dass er zumindest die Saison dann bei Minnesota beendet, ist im Grunde diese Vorschau hier und jetzt. Das also, ja, die Zahlen und so ein bisschen auch die Rahmenbedingungen, bevor wir jetzt reingehen, was hat Minnesota gemacht im Sommer? Beziehungsweise, nee, das machen wir nicht. Ich gehe jetzt nochmal rein in die Statistiken und zwar vor allem in den Blick auf die Spiele, denn das erklärt so ein bisschen auch, warum denn Minnesota an der einen oder anderen Stelle so schlecht war. Und wir fangen einfach mal bei Kirill Kaprizov an. Der hat nämlich in der letzten Saison 41 Spiele nur gemacht, also die Hälfte, 25 Tore dabei, aber allerdings 56 Punkte, also deutlich mehr als den Punkt pro Spiel. Rechnet man das hoch auf 82 Partien, wären wir bei 112 Punkten. Ich glaube, das hatte Nathan MacKinnon in der letzten Saison. Also das zeigt schon so ein bisschen, dass er ihnen da natürlich extrem gefehlt hat. Vorne die Topscorer, das waren Matt Boldy. Der hatte 73 Punkte, 27 Tore. Allerdings auch für seine Verhältnisse eine Saison, die schon mal besser war. Ich mache mir einmal seine persönlichen Statistiken hier auch auf an der Stelle. Er hatte schon 29 und er hatte schon 31 Tore. Also jemand, der durchaus auch bei den Toren besser sein kann. Allerdings hat er sich als Spielmacher entwickelt. 46 Vorlagen hatte er vorher noch nie. Marco Rossi, der hatte eine gute reguläre Saison. 24 Tore, 60 Punkte. Playoffs waren nicht ganz so gut, vor allem was seine Spielzeit betrifft. Da muss man schauen, da haben sie ihn sehr streng diszipliniert, sehr streng auch an alleine geführt so ein bisschen. Allerdings hat er trotzdem jetzt einen Vertrag für 3 Jahre unterschrieben, 5 Millionen pro Jahr. Und das ist ein Deal, der ist, glaube ich, für beide Seiten richtig, richtig gut, weil zum einen, er bekommt Geld, er hat ein bisschen Sicherheit, kann sich einspielen und er kann sich beweisen. Und auf der anderen Seite hat Minnesota nicht langfristig einen Vertrag abgeschlossen mit einem Spieler, wo sie noch nicht so hundertprozentig überzeugt sind. Also ich glaube, beide Seiten haben da mit dem 3-Jahres-Vertrag was Vernünftiges gemacht. Dementsprechend passt das. So, dann hatten wir Kaprizov, habe ich drüber geredet. Mats Zuccarello hatte auch nur 69 Spiele, aber auch immerhin noch 19 Tore. Also das auch gar nicht so schlecht. Frédéric Gaudreau, der hatte 18 Tore in 82 Partien, der war mit dabei. Marcos Johansson hatte auch nur 72 Spiele. Jared Spurgeon 66. Dann gucken wir hinten noch. Eriksson Ek hatte 46. Ryan Hartman 69. Jack Middleton 67. Jonas Brodin nur 50. Also man merkt schon, viele, viele Spieler hatten weniger Spiele als die 82, teilweise deutlich weniger. Und das erklärt eben auch, warum Minnesota in der letzten Saison so ein bisschen komische Ergebnisse auch hatte. Am Anfang waren sie sehr, sehr gut, dann wurde es immer schlechter, weil dann die Verletzung kam, weil Spieler gefehlt haben. Am Ende haben sie sich, finde ich, auch in der Serie gegen die Vegas Golden Knights richtig gut verkauft. Das fand ich eine spannendere Serie als ich es erwartet hatte. Da hat man auch gesehen, mit ein bisschen mehr Einspielen, vielleicht mit der vollen Kapelle, wäre es auch möglich gewesen, da eine Überraschung zu schaffen. Also das einfach mal so als gesamte Rahmenbedingungen bei Minnesota, um eben jetzt in die Sommerpause und dann in die neue Saison reinzugehen und zu schauen, was ist passiert, was hat Minnesota gemacht. Also, zum einen gab es ein paar Abgänge, teilweise von Spielern, die erst kurz vor der Trade-Deadline kamen. Gustav Nyquist, der ist jetzt in Winnipeg. Frédéric Gaudreau, der ist in Seattle. Declan Chisholm ist in Washington. Marc-André Fleury, der hat seinen Rücktritt erklärt. Übrigens da der Hinweis, er hat einen PTO oder einen Tagesvertrag quasi unterschrieben. Er wird bei einem Preseason-Game der Pittsburgh Penguins noch einmal das Trikot der Pittsburgh Penguins tragen. Finde ich auch eine schöne Aktion. Und dann eben sich in den Ruhestand verabschieden. Werde ich vielleicht in der News-Folge dann über die Liga auch nochmal mit erwähnen. Justin Brazeau ist auch in Pittsburgh und Devon Shore, der ist in Tschechien, wenn ich das richtig gesehen habe. Wer kam? Es kam Wladimir Tarasenko aus Detroit. Es kam Nico Sturm, frisch gebackener, zweimaliger Stanley Cup-Sieger aus Florida. Jack Johnson hat einen Professional Tryout unterschrieben und Brad Leeson, der hat auch einen Professional Tryout unterschrieben. Jetzt muss ich mal einen kurzen Schluck trinken. So, also, das die Personalien, die sich verändert haben im Sommer. Wir gehen mal kurz so ein bisschen auf die Neuzugänge ein. Wladimir Tarasenko, der ist mittlerweile 33 Jahre alt. Der hat den Stanley Cup zweimal gewonnen, auch 2019 und 2024, also ist jemand, der auch Erfolg gehabt hat, aber in den letzten Jahren nicht mehr ganz so und er hat eher dann seinem Alter entsprechend dort agiert, wobei man auch sagen muss, dass von den Pro 60, also Per 60 Werten waren die Jahre vor der letzten Saison gar nicht mal so schlecht, wenn ich jetzt auch zurückschaue in der Saison, wo er Meister geworden ist mit Florida, hat er in Ottawa begonnen, da hatte er in der Spielzeit zum Beispiel 23 Tore im Jahr davor, hatte er 18 Tore, ist noch gar nicht so lange her. 21, 22, da hat er 34 Treffer erzielt. So, letztes Jahr waren es jetzt 11 Tore und 33 Punkte bei Detroit. Da kann man sicherlich eine Steigerung erwarten und sich auch erhoffen bei Minnesota. Irgendwas mit 20 Toren wäre schon nicht schlecht. Das würden sie, glaube ich, erwarten. Aber auch da muss man eben einschränken. Er ist eben nicht mehr der Jüngste. Und man muss sehen, wie er dann jetzt noch agieren kann. Mit 4,75 Millionen ist er jetzt auch nicht so super teuer. Ein Jahr, also nächste Saison läuft der Vertrag noch. Und er wäre zum Beispiel jemand, wenn jetzt die Saison wirklich dahin geht, dann könnte Minnesota sagen, okay, komm, den tauschen wir und den geben wir ab und holen uns einen Gegenwert an der Stelle. Dann kommt Nico Sturm. Nico Sturm war schon einmal in Minnesota, hat die ersten 111 Spiele für sie gemacht von 2019 bis 2022, hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Also das ist eben auch jemand, der Erfolg hatte, der weiß, wie man gewinnt, der weiß, wie man erfolgreich ist in den Stanley Cup Playoffs, auch wenn er jetzt im Finale dann am Ende nicht mehr gespielt hat. Aber auch da der Zweijahresvertrag, 2 Millionen, ist für Minnesota, glaube ich, ein richtig guter Deal. Denn Nico Sturm, wissen wir alle, ist jemand, den kannst du jederzeit reinziehen, wenn er vorher mal auf der Tribüne gesessen hat. Der hilft dir immer, der ist ein super Face-Off-Spieler. Also da an der Stelle, glaube ich, eine wirklich gute Verstärkung. Einfach auch ein Dev-Player, der ihnen dann hilft, vor allem wahrscheinlich dann für die vierte Reihe. Was gibt es noch zu sagen? Jack Johnson muss man abwarten. Letzten Jahre sich immer noch mal wieder reingespielt in die NHL. Und Brad Leeson, das ist eben auch jemand, wo man schauen muss. Ja, dann fangen wir einfach mit der Personalie an. Nochmal, die eben über allem steht. Das ist Kirill Kaprizov. Der hat tatsächlich einen 8-Jahres-Vertrag über 128 Millionen Dollar. Das wären 16 Millionen Dollar pro Saison abgelehnt. Das wäre zum einen vom Jahresgehalt der höchst dotierte Vertrag in der Geschichte der NHL bisher gewesen. Da liegt ja im Moment Leon Draisaitl mit, glaube ich, 14,5 auf 1. Und es wäre auch vom Volumen der höchst dotierte Vertrag gewesen. Ovechkin hatte einen 13-Jahres-Vertrag über 123 Millionen, meine ich, bei den Washington Capitals, also vor dem Deal, den er jetzt hatte. Das sind die beiden größten Nummern, was einmal das Gesamtvolumen und das Gehalt pro Jahr betrifft. Diesen Vertrag hat Kaprizov, / er und sein Manager und sein Agent abgelehnt. So, das muss man erstmal einmal kurz sacken lassen. Wie viel könnte er denn verdienen? Also das Maximum, das ein NHL-Spieler verdienen darf, sind 20% des Salary Caps. Das wären in der aktuellen Saison 19,1 Millionen. Das heißt, theoretisch könnte ihm Minnesota mehr bieten. Was man auch sagen muss, ist, der Vertrag gilt ja erst ab der nächsten Spielzeit. Da ist der Salary Cap dann über 100 Millionen. Das heißt, das Maximalgehalt wird irgendwo bei, keine Ahnung, sagen wir mal 20,45 Millionen oder sowas liegen. Also über 20 Millionen. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Szenarien, die sich entwickeln können. Also zum einen, warum macht er das? Es kann sein, dass er einfach gehört hat, offiziell darf es ja nicht sein, dass er oder sein Agent gehört haben, dass Teams bereit sind, ihm mehr Geld zu bezahlen. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, er bekommt ja 8 Jahre von Minnesota, ein anderes Team kann ihm nur 7 Millionen bezahlen. Das heißt, es müssten, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, 18,5 oder 19 Millionen an Jahresgehalt sein, die ihm das andere Team bezahlen müsste. Also auf jeden Fall mehr als das, was Minnesota jetzt bezahlen müsste. Das ist das eine. Also es kann sein, er möchte zu einem anderen Team wechseln. Es kann aber auch sein, dass er von Minnesota mehr Geld haben möchte. Da kann man jetzt ein bisschen hinterfragen, ob das, was die in den letzten Monaten gemacht haben, so clever war. Greg Leopold, der Besitzer, hat sich ja hingestellt und hat gesagt, wir werden ihm den höchst dotierten Vertrag geben, sowohl was Länge als auch Gehalt betrifft. Und wir werden das richtig klar machen, diesen Vertrag. Jetzt ist natürlich so, dann sagst du als Spieler, ja Moment, okay, dann lehne ich halt das erste Gebot vom Verein ab, das erste Angebot, weil, naja, die haben ja gesagt, die wollen mir eh einen Vertrag geben, also von daher, vielleicht kommt noch 1 Million mehr raus. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Muss man einfach abwarten, was er jetzt dort haben möchte. Aktuell scheint es so zu sein, dass Minnesota nicht gewillt ist, sich mit anderen Teams über einen Tausch zu unterhalten. Ich meine, ich versuche es gerade mal rauszufinden, ich meine, er hat im Moment eine Modified No Trade Clause. Das heißt, er, Moment, jetzt schauen wir mal. Da steht, cannot be traded, sent to minus or waived without player approval. So, jetzt muss ich mal gucken, ob da noch drin steht. Also er darf nicht getauscht werden, er darf nicht in die Minors gesendet werden und er darf nicht gewaved werden, also auf die Waiverliste gepackt werden, ohne dass er dort zustimmt. Hier steht jetzt nichts von einem Team-Limit irgendwo. Das heißt, dass er irgendeine Liste dort abgeben muss. Das heißt also, tatsächlich muss Minnesota ihn fragen, wenn sie ihn irgendwo hintauschen, ob ihm das genehm wäre. So, das scheint aber aktuell nicht der Fall zu sein, dass Minnesota darüber nachdenkt. Ich gehe jetzt in der aktuellen Vorschau davon aus, dass er in Minnesota bleibt und unter der Prämisse werde ich jetzt den Rest der Sendung gestalten. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Sollte sich da was ändern, werde ich nochmal ein kleines Update, eine kleine Ergänzung machen für Minnesota, wenn man dann vielleicht auch weiß, was an Gegenwerten kommt, was an Spielern kommt, was sie sich vielleicht da dann zurückgeholt haben. So, was man deutlich sagen muss, ich habe die letzten Jahre in der Vorschau-Sendung auf Minnesota immer wieder gesagt, Minnesota hat einen richtigen Klotz am Bein, die haben nämlich die Verträge von Zach Parise und Ryan Suter gehabt und das waren teilweise 10, 12 Millionen, meine ich, 14 Millionen, glaube ich sogar, die sie an totem Salary Cap Space hatten. In dieser Saison und bis 2029 zahlen sie den beiden immer noch Gehalt, aber das sind jeweils nur noch $833,333, also 1,6 Millionen für beide. Das ist bei steigendem Salary Cap Space überhaupt nicht mehr von Wert und hat überhaupt keinen großen Einfluss. So, und dementsprechend ist es so, dass Minnesota eines der Teams war, wo man mit gerechnet hat, Mensch, die können jetzt mal richtig Free Agents unter Vertrag nehmen. Die können jetzt mal richtig auf dem freien Markt, Bulgarian kann losgehen und das Team verstärken. Die waren die letzten Jahre ja auch nicht so schlecht, ich habe es gesagt, immer mal wieder ein Playoff-Team. Aber das Problem war, und das ist ja ein Problem, was nicht nur sie hatten, die ja ein etwas besseres Team waren, die Minnesota Wild, sondern auch zum Beispiel Teams, habe ich erwähnt, wie Chicago, dass es relativ wenig Spieler auf dem Markt gab, dass viele Teams Geld hatten, dadurch, dass der Salary Cap steigt und dass dieser Salary Cap, den sie haben, ihnen eben nicht so viel gebracht hat. So, das heißt also, Minnesota konnte nicht so agieren, wie sie das gerne gemacht hätten. Und man muss jetzt auch sagen, es ist natürlich kein besonders gutes Zeichen, auch für andere Free Agents, wenn der beste Spieler jetzt plötzlich sagt, pass mal auf Leute, ihr gebt mir den besten Vertrag, den es in der Geschichte der NHL bisher gab, den höchstdotierten Vertrag, den es in der Geschichte der NHL bisher gab, und ich lehne den ab. Das hat ja auch eine gewisse Signalwirkung. Also, das ist natürlich sehr, sehr fatal. Es tut mir auch wirklich leid, auch für die Anhänger der Minnesota Wild, weil ich tatsächlich auch so ein bisschen irgendwo drauf gehofft habe, Mensch, jetzt kommen die so ein bisschen aus dieser Rolle raus, so, ich will nicht sagen eine graue Maus, aber immer so ein, da habe ich ja erwähnt vorhin, ein Team, ja, die sind in der Playoff-Bubble, aber du weißt, naja, so richtig, die werden nichts reißen. Sie haben auch nicht die Megastars eigentlich gehabt, aber Kaprizov ist eben jemand, der sich richtig reingespielt hat, jetzt auch, ich habe die Zahlen erwähnt, wenn der gesund wäre, man hat am Anfang auch letzte Saison gesagt, er ist MVP-Kandidat. Das hat dann alles nicht funktioniert, weil er verletzt war, und wenn er jetzt wirklich direkt wieder gehen würde, wäre das für Minnesota sehr, sehr schlecht. Aber es gibt einige, die sind da und die bleiben auch da. Und das sind Spieler, die haben sich richtig, richtig gut entwickelt in den letzten Jahren. Und dazu gehört zum Beispiel Matt Boldy, habe ich ja erwähnt. Klar, die letzte Saison war jetzt nicht so besonders gut, aber er ist jemand, mit dem man auch wieder wirklich rechnen muss. Dann ein Brock Faber, der sensationell gut ist. Einer der besten jungen Verteidiger, finde ich, in der NHL, der jemand auch ist, der viele Minuten spielt, wenn er denn auf dem Eis ist, der sicherlich letzte Saison auch offensiv nicht so gut war, wie er das sein kann. Aber auch da wieder, das ist ja so ein Dominoeffekt. Wenn du vorne deinen besten Stürmer nicht hast, dann müssen Spieler eben, sage ich ja immer wieder, höher spielen, in höheren Reihen spielen, länger spielen, als sie eigentlich müssten. Bei den Verteidigern ist es auch so, die Pässe nach vorne, die werden nicht so verwertet. Vielleicht gibt es nicht so einen Rebound, vielleicht gibt es nicht so viele Überzahlspiele und so weiter und so weiter. Das hat ja alles dann eben auch einen Domino-Effekt nochmal erwähnt, das Wort. Und dementsprechend, das Fehlen von Kaprizov wirkt sich auf sehr, sehr viele andere Spieler eben dann auch bei den Minnesota Wild aus. Bei Boldy sei noch zu sagen, dass der sicherlich auch irgendwo im Dunstkreis des olympischen Teams der USA auftauchen wird. Und Bill Guerin ist ja da der General Manager. Also ich glaube schon, dass das vielleicht ein Vorteil für ihn sein könnte, dass er dann da am Ende landet. Habe ich jetzt viel über Stürmer geredet, viel über Defensivspieler. Worüber ich noch gar nicht geredet hatte, das sind die Torhüter. Und dann kommen wir jetzt mal zum Hauptgrund, warum es letzte Saison überhaupt in die Playoffs gereicht hat. Und das ist Filip Gustafsson gewesen. Der hatte eine wirklich, wirklich gute Saison. Der hat 58 Spiele gemacht, 31 Siege gehabt. Gegentorschnitt 2,56, 91,4 die Fangquote. Das sind wieder, ihr wisst es, die klassischen Zahlen. Aber sehr, sehr wichtig und wirklich in dem Fall gut. Platz 14 in der NHL plus 15,3, was Goal Save Above Expected betrifft. Da hat er ihnen wirklich geholfen und eben dann auch ausgeglichen, dass sie wenig Tore vorne gemacht haben, dass das Penalty-Killing so schlecht war. Das hat Filip Gustafsson so ein bisschen kompensiert. Und das wird jetzt eine richtig wichtige Saison auch für ihn werden. Also auch da ist es so, dass man auch da damit rechnen muss, dass er jetzt hoffentlich eine richtig gute Spielzeit hat, denn sein Vertrag läuft aus. Er ist danach Unrestricted Free Agent und in diesem Sommer war der Goalie-Markt ja nun wirklich nicht besonders gut, und schauen wir uns mal ein bisschen um. Edmonton, Stuart Skinner, läuft der Vertrag, meine ich, auch aus. Nicht, dass jetzt Gustafsson automatisch in Edmonton landet, aber die Ausgangslage, weiter steigender Salary Cap, er hat jetzt einen Vertrag, der nur noch bis nächsten Sommer geht. Und eben die Tatsache, dass einige Teams Torhüter suchen werden. Ich denke zum Beispiel auch an Philadelphia, die ja so ein bisschen das Ganze jetzt auch geflickt haben. Aber da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das alles langfristige Lösungen sind. Also es gibt sicherlich einige Teams, ich habe jetzt noch nicht weiter geguckt, die im nächsten Sommer einen Torhüter suchen werden. Da könnte sich Filip Gustafsson richtig gut positionieren und eben entsprechend entweder da oder auch bei Minnesota, wenn zum Beispiel Kaprizov den Vertrag nicht unterschreibt, haben sie auch relativ viel Geld zur Verfügung, dort einen neuen Vertrag sich holen. Also für ihn eine Situation, wo er sich richtig, richtig gut reinspielen kann und dann insgesamt, und jetzt machen wir mal den Bogen in Richtung Prospects, natürlich sehr, sehr interessant auch, wenn wir auf die jungen Spieler bei Minnesota schauen, also es gibt einige junge Spieler, die sie haben, aber zum Beispiel auch im Tor Jesper Wahlstedt. Das ist einer, der sicherlich jetzt als Zweiter rangezogen wird. Er hat letzte Saison schon 2 Spiele gemacht in der NHL, die waren nicht ganz so gut. Hat in Iowa auch AHL gespielt. Auch das war jetzt von den Statistiken her nicht so wirklich gut. Aber wenn er jetzt in die NHL reinkommt, sich ein bisschen reingewöhnen kann und ein bisschen eben auch dann entsprechend vertrauter ist mit den Gegebenheiten, dann ist er sicherlich jemand, der mit 22 Jahren reinschnuppern wird in die NHL und da dann sicherlich die Nummer 2 erstmal sein wird, aber trotzdem eine Chance hat, sich auch da zu zeigen und für die nächsten Jahre dann eben auch in der NHL festzuspielen. Minnesota ist insoweit auch ein interessantes Team. Ich habe es erwähnt, viele Playoff-Teilnahmen in den letzten Jahren, trotzdem ja dann nicht so hohe, also oder aufgrund dessen ja nicht so hohe Draft-Picks. Trotzdem haben sie eine der besten Pipelines, was die Prospects betrifft. Also zumindest muss ich da dem Ranking bei diversen Websites glauben. Ich bin ja nicht so vertraut mit den Prospects, aber da kann man sich natürlich dann einlesen. Und da ist Minnesota oft vorne mit dabei. Und sie haben zum Beispiel ganz interessante Spieler wie einen Sief Bouyum in der Abwehr. Der ist 19 Jahre alt. Auch der hat letzte Saison, das habe ich mir hier auch mitnotiert, schon gespielt in den Playoffs. Hat er 4 Spiele gemacht, hat in Denver College gespielt. Da war er gut, hat mehr als einen Punkt pro Spiel gehabt. Gut, College als Verteidiger ist das ja auch schon mal was. Und hat gegen Vegas gespielt. Und da muss man eben auch sagen, er selbst hat auch gesagt, er hat sich wohlgefühlt. Er hat sich auch gut bewegen können in der NHL. Also hat sich jetzt nicht am Fehl am Platze gefühlt. Und da denke ich auch, dass der Spielzeit bekommen wird in der nächsten Saison. Dann haben sie einen Danila Jurov. Das ist ein Erstrundenpick aus der Saison 2022. Der hat letzte Saison noch in der KHL gespielt. In Magnitogorsk hat er gespielt. Und da erwartet man auch, dass der jetzt rüberkommt. Ist 21 Jahre alt. Eben auch jemand, der vorne dann die Sturmreihen mit ergänzen sollte, hat jetzt in der KHL 13 Tore gemacht in 46 Spielen, weiß ich immer nicht, aber er hat einen Entry-Contract unterschrieben und Bill Guerin hat gesagt, er erwartet, dass er rüberkommt, er erwartet sogar, dass er einen großen Einfluss hat. Ja, auch das ist eben wieder was, wo du vielleicht sagst, naja, wenn Kaprizov doch da ist, dass eben dann auch die Spieler ganz gut miteinander harmonieren können, das wäre sicherlich auch etwas, was für die Minnesota Wild wichtig wäre. Dann noch ein weiterer Pick aus der 2022er Sommerpause aus dem Draft. Damals Pick Nummer 19 ist Liam O'Grain. Der ist auch schon in der NHL gewesen, hat da 24 Partien letztes Jahr gemacht, hat auch in der AHL gespielt. Ist sicherlich auch jemand, der wieder Spielzeit bekommen wird in der nächsten Saison. Und das ist auch so, John Hines hat zu ihm gesagt, er hat ein gutes Trainingcamp gehabt, er hat das Team aus dem Camp dann geschafft und man hat auch gesehen, dass er relativ schnell ist. Am Ende war es eben so, dass er noch ein bisschen mehr Maturity, also Erwachsenheit, ich würde sagen Abgeklärtheit, kann man da auch zu sagen, braucht, dass er ein bisschen mehr souveräner sein muss, ein bisschen routinierter vielleicht sein muss. Aber auch er ist jemand, der in der nächsten Saison sicherlich mit reinschnuppern wird. Und wenn man sich einfach den Kader insgesamt anschaut und das Alter bei Minnesota, dann ist das, finde ich persönlich, ein sehr ausgewogener Kader und auch eben ein Kader, wo du viele verschiedene Alter drin hast, die gut zusammenpassen. Also wenn man jetzt vorne sieht, Philipp Gustafsson, Wahlstedt habe ich gesagt, Cal Peterson ist übrigens auch noch ein Torhüter, der da auch noch mit auftaucht, der als Veteran vielleicht auch nochmal als Backup mit reinkommt. Aber Gustafsson eben 27, Wahlstedt 22. Dann, wenn man sich die Abwehr anschaut, du hast richtig Veteranen mit drin. Jack Johnson weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel Mannschaftskapitän Spurgeon, der ist 35. Bogosian ist 35. Jonas Brodin ist 32. Aber eben Bouyum mit 19. Brock Faber mit 23. Dann hast du, den habe ich gar nicht erwähnt, David Jiříček ist für mich ein richtig, richtig großes Talent bei den Verteidigern. Auch der kann, wenn du Faber und Jiříček hast als deinen Verteidigerpaar oder als Verteidiger, die du in den ersten beiden Paaren hast, bist du nicht schlecht aufgestellt in der NHL für die nächsten Jahre. Also das ist auch etwas. Und Jacob Middleton da auch als Veteran, der um die 30 ist, eben auch noch mit drin. Das gefällt mir richtig gut. Und im Sturm dann in der Offensive sieht es ja ähnlich aus. Du hast wieder Veteranen wie ein Foligno, wie ein Hartman, Vinny Hinnestrosa, Marcus Johansson mit dabei. Du hast aber eben auch einen Matt Boldy, Marco Rossi, habe ich erwähnt, Danila Jurov eben auch mit dabei und Liam O'Grain. Das sind so diejenigen, die als junge Spieler da mit reinschnuppern. Matt Zuccarello als ganz, ganz erfahrener Veteran auch noch hinten mit dran. Also der Kader an sich gefällt mir schon gut. Wenn wir einfach nochmal durch die Reihen durchgehen, bevor ich dann eben auch mal einen Tipp abgebe. Vorne natürlich Eriksson Ek, Zuccarello, Kirill Kaprizov. Eriksson Ek ist ein Center, der auch sehr, sehr gute defensive Qualitäten hat. Dementsprechend ist das auch eine Reihe mit Kaprizov und Zuccarello, wo du viele verschiedene Eigenschaften einfach eben auch hast. Du hast die Explosivität, Exklusivität auch, was Kaprizov betrifft, aber eben dann auch Souveränität und Abgeklärtheit bei Eriksson Ek und Zuccarello. Und das ist auch Es ist sicherlich nicht die Reihe, wo du sagst, das ist die beste Reihe der NHL, aber sie könnte zum Beispiel einen der besten Scorer in der NHL haben. Also auch das ist ja nicht so schlecht. Mhm. Zweite Reihe, Boldy, Marco Rossi, sollten gut funktionieren und Wladimir Tarasenko wird hier jetzt mit dazugeschoben. Da muss man eben abwarten, wie viel der noch im Tank hat, was da noch möglich ist, hatte ich schon erwähnt. Dritte, dann jetzt hier auch zwei junge Spieler, habe ich eben erwähnt, Ogin Juroff und Ryan Hartman steht hier drin bei Daily Faceoff. Wäre auch interessant, eben weil du zwei richtig junge Spieler hast und mit Hartman jemanden, der auch durchaus treffen kann, wo ich ja schon des Öfteren gesagt habe, naja, bei ihm ist immer so ein bisschen die Frage, wie ist es mit der Disziplin, aber das ist ja dann etwas, was man sehen muss während der Saison. Und Channen, Sturm und Marcos Foligno hinten als vierte Reihe ist ja auch okay und Sturms Qualitäten hatte ich ja schon erwähnt. Verteidigerpaare Middleton und Brock Faber sehr, sehr gut. Bouillon und Spurgeon auch okay. Und Carson Lambos wird hier genannt und Zach Bogosian, dritte Verteidigerpaar, muss man abwarten. Also grundsätzlich Minnesota konkurrenzfähig insgesamt, aber es hängt eben nochmal sehr, sehr viel an Kirill Kaprizov, weil er derjenige ist, der zum einen alleine Unterschiede machen kann und dadurch, dass er da ist, das gesamte Team auf eine andere Ebene hebt. Ich will nicht sagen, dass sie mit ihm ein Titelkandidat sind, dafür sind noch einige Spieler zu jung oder ein paar Fragezeichen, aber mit Kirill Kaprizov sind sie ein Team, was für mich vielleicht in Richtung Heimrecht schielen kann und was eben auch eine Playoff-Runde gewinnen kann. Und ohne ihn oder ohne, dass er in Topform ist, haben sie da eben keine Chance. Das haben auch die letzten Jahre gezeigt. Nochmal auf die Division geblickt. Vorne hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Dallas sicherlich besser. Winnipeg wahrscheinlich auch. Colorado, denke ich. Und dann Minnesota eben auf 4. St. Louis ist ein Team, was sie abhängen kann, wenn Minnesota eben wieder so viele Probleme hat. Ansonsten sollten sie auch mit St. Louis sich um die Plätze 4 bis 5 duellieren. Wie gesagt, wenn es gut läuft, fangen sie vielleicht einen der ersten drei ab. Wenn die irgendwo Probleme haben, besser als Nashville und Chicago, sollten sie alle mal sein. Und bei Utah, wie gesagt, da tue ich mir sehr, sehr schwer. Das wird auch eine sehr interessante Vorschau, weil ich die einfach nicht so wirklich einschätzen kann. Das also mein Blick auf die Minnesota Wild 25-26, wie gesagt, mit dem kleinen Sternchen, was passiert mit Kaprizov. An euch wie immer die Bitte, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Meinungen habt, sehr, sehr gerne info@sportpassion.de/Lars_Mar oder eben nach Sportpassion und mir suchen bei den diversen Social Media Kanälen. Für heute sag ich dann noch nichts, weil ich noch einfach ankündige, in der nächsten Folge geht es um die Nashville Predators und jetzt sag ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.